Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Für die Schweizer Banken das ungeliebte Jubiläum. Seit einem Jahr ist das alte Bankgeheimnis Geschichte. Wir schauen zurück und vorwärts. Das geliebte Jubiläum aus Sicht der Banken. Seit einem Jahr steigen die Aktienkurse. Dazu das Tagesgespräch mit dem Aktienstrategen, der die Regeln des Börsenpokers kennt. Außerdem in der Sendung: Die Spannung steigt. Im Irak brodelt die Gerüchteküche. Von Wahlfälschung ist die Rede. Die Spannung steigt auch in Garmisch-Partenkirchen. Carlo Janka führt nach dem ersten Lauf des letzten Riesenslaloms. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Silvan Fischer.
Zuerst gab es Lob für die Durchführung der Wahlen in Irak von Seiten der internationalen Beobachter. Jetzt kommt aber auch Kritik. Der Gesandte des Europaparlaments wirft der Wahlkommission vor, falsche Zahlen in die zentrale Datenbank eingegeben zu haben. Der Sprecher der Wahlkommission reagierte umgehend. Er sei erstaunt über diese Aussage. Dies vor allem deshalb, weil während der gesamten Auszählung internationale und lokale Wahlbeobachter in großer Zahl anwesend gewesen seien. Nachdem gestern in Griechenland ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt hat, hat sich die Lage heute normalisiert. Der öffentliche Verkehr funktioniert wieder und auch die Staatsangestellten sind zur Arbeit gegangen, wie griechische Medien berichten. Ministerpräsident Papandreou zeigte Verständnis für den Ärger der Griechen. Er betonte aber auch, dass nun einmal kein Geld vorhanden sei, um die Forderungen der Streikenden zu erfüllen. Die chinesische Regierung reagiert ungehalten auf die Vorwürfe der USA, wonach China die Menschenrechte verletze. Die USA spielten sich einmal mehr als Richter über die ganze Welt auf, beschuldigten die anderen und lenkten von ihren eigenen Schwächen ab. So habe etwa die Weltwirtschaftskrise, die von den USA ausgelöst worden sei, katastrophale Folgen für viele Menschen in der ganzen Welt, heißt es in einem Bericht der chinesischen Regierung. Und unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung würden die individuellen Freiheiten der Bürger massiv eingeschränkt. Ein Obergericht in Kalifornien hat entschieden, dass der Hinweis auf Gott, auf den Dollarnoten und der tägliche Treueschwur in den amerikanischen Schulen nicht gegen die Verfassung verstößt. Der Schwur aus der Gründerzeit diene dazu, die Nation zu einen. Das Gericht in San Francisco hob damit ein Urteil aus dem Jahr 2002 auf. Damals hatten die Richter die traditionelle Eidesformel für verfassungswidrig erklärt, weil sie gegen die Trennung von Staat und Kirche verstoße. Diese Trennung steht in der amerikanischen Verfassung. In der ostpakistanischen Stadt Lahore haben sich fast gleichzeitig zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Sie töteten dabei mindestens 39 Menschen, wie die Armee mitteilte. Ziel des Doppelanschlags war ein Militärkonvoi. Dass der deutsche Staat den Kauf neuer Autos erheblich unterstützt hat, hat den Konsum letztes Jahr stark belebt. Die privaten Ausgaben stiegen gesamthaft um 0,5%. Ohne die sogenannte Abwrackprämie für die Autos wären die Ausgaben gesunken, und zwar um 0,4%. Wie das deutsche Statistische Amt weiter mitteilt, wurden letztes Jahr über 20% mehr Autos gekauft als im Jahr vorher. So viele Käufe habe es letztmals in den Boomjahren 1991 und 1992 nach der deutschen Vereinigung gegeben. Es habe sich ferner gezeigt, dass vor allem kleinere und günstigere Autos gekauft worden seien. Firmen wie Mercedes und BMW dagegen hätten kaum profitiert. Im Kanton Graubünden kämpft ein Komitee mit einer Volksinitiative für weniger Gemeinden. Nicht mehr 180 sollen es in Zukunft sein, sondern nur noch 50. Die zahlreichen Gemeinden, Kreise und Bezirke verhinderten eine effiziente Führung, schreiben die Initianten. Mit der Initiative Gebietsreform wolle man deshalb Überstrukturierungen abbauen und den Handlungsspielraum der Gemeinden in Graubünden vergrößern. Dem überparteilichen Komitee gehören sowohl Sozialdemokraten und Gewerkschafter als auch Wirtschaftsvertreter an. Bauarbeiter haben in der Stadt Luzern einen mysteriösen Fund gemacht. Sie stießen auf ein Skelett. Die Kriminalpolizei hat den Fall bereits untersucht und meinte, die Knochen seien ein Fall für die Archäologie. Dieser wiederum hat sich der Sache nun angenommen und bereits noch mehr Skelette ausgegraben. Es handelt sich vermutlich um einen 300 bis 400 Jahre alten Pestfriedhof. Vielleicht sei es aber auch ein alter Spitalfriedhof, der hier gefunden wurde. Wer auf einer Auslandreise vergessen hat, ein Geschenk für zu Hause zu kaufen, soll dies in Zukunft beim Ankommen am Flughafen noch tun können, und zwar duty-free. Der Bundesrat will, dass man auch nach Ankunft an einem Schweizer Flughafen in zollfreien Läden einkaufen kann. Heute haben Flugpassagiere diese Möglichkeit nur bei der Abreise. Der Bundesrat erhofft sich dadurch einen Standortvorteil gegenüber ausländischen Flughäfen. Er hat eine entsprechende Gesetzesänderung ans Parlament geleitet. Der Zugverkehr im Raum Winterthur war am Vormittag für mehrere Stunden erheblich gestört. Ein Zug hatte im Bahnhof Winterthur eine Fahrleitung heruntergerissen. Viele Züge verkehrten zum Teil mit erheblicher Verspätung. Laut der SBB gibt es unterdessen keine Verspätungen mehr. Beim letzten Super-G der Saison in Garmisch-Partenkirchen ist die Schweizer Skifahrerin Nadia Stieger auf den dritten Rang gefahren. Gewonnen hat das Rennen die Amerikanerin Lindsay Vonn, zweite wurde Elisabeth Görgl aus Österreich. Zurzeit läuft der zweite Lauf des letzten Riesenslaloms der Männer.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zum politischen Erdbeben vor einem Jahr. Der Bundesrat versuchte zu beruhigen, das Bankgeheimnis sei nicht verloren.
Insofern habe ich also nicht den Eindruck, dass es heute ein Beerdigungstag ist.
Die Lockerung dieses Bankkundengeheimnisses führt zu einer Verunsicherung.
Heute ist der Tag gekommen, wo das Übertreibungsbankgeheimnis zusammenfällt. Es ist eine Befriedigung. Wir haben in 3 Wochen mehr Fortschritte gemacht als in den 30 letzten Jahren.
Ein Jahr seit das alte Bankgeheimnis Geschichte ist. Wir sagen, wo steht der Bundesrat heute? Und wir stellen die unerwarteten Verlierer vor, die ausländischen Banken in der Schweiz. Wer im Irak zu den Verlierern zählt und wer zu den Gewinnern der Wahlen, ist immer noch ungewiss. Die Bevölkerung macht das nervös. Verlierer waren vor einem Jahr die Aktienbesitzer und Börsenmakler. Ihr Geschäft lag am Boden. Seit einem Jahr geht es aufwärts. Diese Entwicklung ist Stoff fürs Tagesgespräch mit dem Aktienstrategen und Börsenspezialisten um 13 Uhr. Damit auf direktem Weg weiter zu den aktuellen Börsendaten.
Der Swiss Market Index steht bei 6.862 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.4598 gehandelt und der Dollar zu 1.0597. Das Wetter, der Hochnebel löst sich heute auf, dann ist es überall sonnig. Gegen Abend hat es über den Voralpen wieder zum Teil Hochnebel. Die Temperatur im Norden etwa 5, im Süden 10 Grad. Am Wochenende ist es im Norden teils sonnig, besonders in der zweiten Tageshälfte hat es jeweils mehr Wolken. Am Sonntagnachmittag fällt vereinzelt Schnee oder Schneeregen. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig, die Temperatur im Norden etwa 6, im Süden bis 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Ostschweiz stocken der Verkehr auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und Attikon wegen einer Baustelle. Zudem ist in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne im Glion-Tunnel wegen eines defekten Lastwagens der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und eine Meldung zum Schienenverkehr. Die gemeldete Störung im Bahnhof Winterthur ist behoben, die Züge verkehren wieder gemäß Fahrplan.
Auf den Tag genau vor einem Jahr fiel das Schweizer Bankgeheimnis, wie wir es bis dahin kannten. Am 12. März 2009 akzeptierte der Bundesrat den OECD-Standard. Damit unterschied er bei Amtshilfegesuchen nicht mehr zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Damals hoffte der Bundesrat, dieses Entgegenkommen würde dem Ausland genügen. Inzwischen ist aber klar, dass die Schweiz weitere Konzessionen machen müssen wird. Was der Bundesrat genau vorhat, ist nicht klar. Oliver Washington versucht trotzdem, sich ein Bild der Haltung des Bundesrats zu machen. Er liest zwischen den Zeilen.
Die Schweiz hat 2 Probleme. Darauf muss der Bundesrat Antworten liefern. Erstens die Altlasten. Das Ausland möchte Informationen zu den geschätzten 800 Milliarden an unversteuerten ausländischen Geldern auf Schweizer Banken. Zweites Problem, die Zukunft. Künftig sollen keine schwarzen Gelder mehr den Weg in die Schweiz finden. Wie diese Probleme lösen, Finanzminister Merz sagte dazu Ende Februar vor den Medien.
Es gibt eigentlich kaum Maßnahmen, die mit einem Schlag alle diese Probleme der Regularisierung von alten Vermögen und der Verhinderung von Neugeldzufluss, unversteuertem Neugeldzufluss lösen können.
Die Schweiz muss also verschiedene Massnahmen präsentieren. Eine banale und trotzdem bemerkenswerte Aussage. Bundesrat Merz liefert damit der Strategie der Banken eine Absage, welche nach wie vor lediglich auf die sogenannte Abgeltungssteuer setzen. Damit nicht genug. Finanzminister Merz sagte an jener Medienkonferenz noch mehr.
Es gibt verschiedene Instrumente, aber es gibt keines, das unter Wahrung des Schutzes der Privatsphäre eben diese Probleme lösen kann.
Will heißen, will die Schweiz das Problem der Altlasten lösen und eine saubere Zukunft sicherstellen, muss sie die Privatsphäre der Bankkunden weiter löchern. Wie also vorgehen? Das Ausland könnte mit Amnestien seiner Bürger ermöglichen, ihr Geld in der Schweiz zu legalisieren. Ob das Ausland dazu bereit wäre, ist allerdings fraglich. Und ein sauberer Bankenplatz wäre möglich, wenn die Banken das ausländische Geld überprüfen würden. Das wollen die Banken allerdings nicht. Welchen Weg der Bundesrat einschlägt, hat er noch nicht entschieden. Recherchen zeigen aber, dass sich Finanzminister Merz für die Zukunft auf noch viel weitergehende Konzessionen einstellt. Hinter den Kulissen hat er dies auch bereits gesagt. So bestätigen zwei Quellen, unabhängig voneinander, dass der Finanzminister bei einer Sitzung der Außenpolitischen Kommission des Ständerats im Januar gesagt hat, der automatische Informationsaustausch werde kommen, die Banken würden sich darauf einstellen müssen, Daten ihrer Kunden automatisch dem Ausland zu liefern. Öffentlich wollte Merz das so nicht sagen, aber er sagte Anfang Februar immerhin Folgendes.
Es könnte sich die Frage stellen, ob bei der Umsetzung der Finanzplatzstrategie es Varianten und Abarten des Informationsaustausches gibt.
Der Finanzminister war überdies nicht das einzige Mitglied des Bundesrates, welches öffentlich über solche Varianten nachdachte. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf sagte in einem Zeitungsinterview im Blick im Februar,
«Wenn man den Informationsaustausch auf Fälle bezieht, in denen konkret ein Verdacht besteht, sehe ich kein Problem. Wenn aber automatisch überall Einsicht möglich ist, trifft es alle Bürger. Das will niemand von uns.»
Schweizer Banken würden also automatisch Daten liefern, wenn sie selber den Verdacht haben, unversteuertes Geld zu verwalten. Eine Arbeitsgruppe der OECD diskutiert zurzeit exakt über ein solches System. Vielleicht könnte damit der weitergehende automatische Informationsaustausch der EU abgewendet werden. Auch wenn der Bundesrat in letzter Zeit nicht durch eine klare Kommunikation geglänzt hat und nach wie vor im Unklaren ist, welchen Weg er einschlagen will, so zeigen diese Aussagen doch deutlich, dass der Bundesrat wohl weiß, dass die Schweiz weitere Konzessionen machen und das Bankgeheimnis möglicherweise ganz aufgeben muss.
Oliver Washington. Der Druck auf das Bankgeheimnis hat nicht nur Folgen für die Schweizer Banken, sondern auch für die Tochtergesellschaften von ausländischen Banken in der Schweiz, die sogenannten Auslandsbanken. Sie profitierten vom Bankgeheimnis genauso, stehen jetzt aber unter besonderem Anpassungsdruck. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann erklärt.
Sie heißen Deutsche Bank Schweiz, Russische Kommerzialbank, Falcon Private Bank oder Crédit Agricole Suisse. 155 an der Zahl, Schweizer Banken, die in der Regel einer ausländischen Bank oder einem ausländischen Versicherungskonzern gehören. Eine ihrer Stärken, die Vermögensverwaltung. In der Vergangenheit oft für ausländische Kundschaft, die den Schutz des Schweizer Bankgeheimnisses zu nutzen wusste und zu Hause nicht immer alles Geld dem Steueramt gemeldet hat. In welchem Umfang ist schwierig zu sagen, offizielle Schwarzgeldzahlen fehlen. Martin Maurer, Generalsekretär beim Verband der Auslandsbanken, sagt,
die Schätzungen gehen zwischen 10% und 80% oder 90%, das ist enorm schwer zu sagen. Das hat auch damit zu tun, dass es wahrscheinlich von Bank zu Bank unterschiedlich ist.
Doch ein Thema ist Schwarzgeld bei fast allen Auslandsbanken und natürlich bei den Bankkunden. Jetzt, wo die Schweiz bei Steuerdelikten großzügiger Auskunft geben will, jetzt, wo das Bankgeheimnis nicht mehr so undurchlässig sein wird wie früher. Medienwirksam inszenierte Razzien oder der Kauf gestohlener Datenträger scheinen ihre Wirkung nicht zu verfehlen und auch immer mehr Auslandbanken reagierten, würden ihre Geschäftspolitik ändern, beobachtet Daniel Senn, Bankspezialist beim Beratungsunternehmen Unternehmen KPMG.
Insbesondere jetzt bei deutschen Banken stellen wir fest, dass sie nach wie vor in der Schweiz tätig sein wollen, aber mit dem Trend ganz klar zu versteuerten Kunden.
Weiter Geschäften, aber steuertechnisch sauber. Ein neues Geschäftsmodell, weil die Regeln des Bankgeheimnisses ebenfalls neu sind. Aber nicht nur. Schon mit Ausbruch der Finanzkrise kamen Auslandsbanken mit europäischen Eigentümern unter steigenden Rechtfertigungsdruck in ihren Heimatländern. Steuerhinterziehung in Zeiten astronomischer Staatsdefizite, das verträgt sich schlecht. Und nun, mit wachsendem Druck aufs Bankgeheimnis, muss sich die eine oder andere Bank überlegen, ob eine Geschäftstätigkeit in der Schweiz überhaupt noch Sinn macht. Martin Maurer vom Verband der Auslandsbanken.
Ob mittelfristig, aber ich betone mittelfristig, die eine oder andere ausländische Bank überlegt, ob sie das Private Banking weiterhin betreiben soll und damit auch das Private Banking in der Schweiz, das, denke ich, das wird eintreten und da werden wir dann gewiss eine Konsolidierung finden.
Eine Konsolidierung, die schon begonnen hat. Die Dresdner Bank Schweiz, die Commerzbank Schweiz und die ING Bank Schweiz, sie alle wurden in den letzten Monaten verkauft. Dem Vernehmen nach stehen 10 weitere Banken zum Verkauf. Daniel Senn von der KPMG bestätigt zudem, dass sich einige Banken aus der Schweiz verabschieden wollten.
Teilweise sind das doch für uns überraschende Ereignisse und da können wir nichts anderes als politischen Druck dahinter vermuten.
Den Druck aufs Bankgeheimnis spüren also nicht nur die Schweizer Banken, sondern auch die ausländischen, die wegen des Bankgeheimnisses in die Schweiz gekommen sind.
Carlo Janka hat es vor etwa 2 Minuten geschafft. Er ist Weltcup-Sieger. Nach dem Olympiasieg in Vancouver hat sich der 23-jährige Bündner die begehrte Kristallkugel mit einem Sieg im Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen gesichert. Bernhard Scher.
Der heutige Tag ist ein großer in der Geschichte des Schweizer Skisports. Große Jubelszenen im Moment im Zielraum von Garmisch-Partenkirchen. Carlo Janka hat das Unmögliche möglich gemacht. Er gewinnt den Riesenslalom heute und sichert sich somit den Gewinn des Gesamtweltcups als erster Schweizer seit Paul Akkola vor 18 Jahren und als vierter insgesamt nach Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen und Paul Akkola. Und damit kann man sagen, Paul Janka ist bereits mit 23 Jahren Weltcupsieger. Er ist Olympiasieger und Weltmeister. Damit gehört Carlo Janka bereits zu den ganz, ganz Großen im alpinen Skirennsport. Benjamin Reich, der einzige Konkurrent, musste heute mit dem undankbaren 8. Platz zufrieden sein. Eine ganz, ganz großartige Leistung heute von Carlo Janka. Er gewinnt den ersten Lauf und mit einem sehr beständigen, konstant guten zweiten Lauf und der 8 besten Zeit hat er sich tatsächlich die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Carlo Janka also der große und stolze Sieger des Gesamtweltcups der Olympiasaison 2010.
Die Stimmenzähler im Irak öffnen Wahlbehälter um Wahlbehälter und zählen und zählen. 5 Tage sind vergangen, seit die Irakerinnen und Iraker ihre Stimme abgeben konnten und sie warten weiterhin. Die irakische Wahlkommission hatte für Dienstag die ersten Zwischenresultate der Parlamentswahlen versprochen und die Veröffentlichung dann verschoben. Jetzt werden Gerüchte laut, die Wahlen würden manipuliert. Veronika Mayer.
Dass die Wahl nicht vollständig demokratischen Maßstäben genügen würde, das hatte sich schon vor dem Urnengang vom letzten Sonntag gezeigt. Hunderte von Kandidaten waren im Vorfeld mit zum Teil fragwürdigen Argumenten ausgeschlossen worden, vor allem Sunniten. Und auch am Wahltag selbst soll es Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Darauf weisen zumindest die Hunderten von Beschwerden hin, die bei der Wahlkommission eingegangen sind. So wirft etwa das säkulare Bündnis um Ex-Ministerpräsident Alawi, dem schiitischen Regierungschef Al-Maliki, vor, seine Leute übten massiv Druck auf die Wahlkommission aus, damit diese das Resultat verfälsche. Die Wahlkommission selbst und das Maliki-Bündnis weisen die Vorwürfe allerdings zurück. Ob und wie die Wahl manipuliert worden sei, das sei derzeit sehr schwierig zu beurteilen, sagt NZZ-Korrespondentin Inga Rock in Bagdad.
Aber die Vorwürfe sind doch sehr ernst zu nehmen, weil zum einen offensichtlich die unter den Sunniten Alawi führt, unter den Schiiten eher Maliki und es möglicherweise doch einen sehr knappen Wahlausgang geben könnte. Und deshalb jede Stimme zählt.
Noch sind längst nicht alle Stimmen ausgezählt. Bis die definitiven Resultate bekannt sind, wird es noch einige Tage dauern. Doch erste Teilergebnisse hatte die Wahlkommission bereits am vergangenen Dienstag bekannt geben wollen. Es gab allerdings immer wieder Verzögerungen und so wurden erst gestern einige wenige Resultate bekannt. Ein Trend lässt sich daraus noch nicht ablesen.
Die Wahlkommission sagt, dass die Verschiebung der Veröffentlichung von detaillierteren Wahlergebnissen daran liege, dass das Computersystem mehrfach zusammengebrochen sei.
Wie auch immer, die Manipulationsvorwürfe, die im Raum stehen, können solche Erklärungen allerdings nicht entkräften. Und die Bevölkerung werde langsam ungeduldig, sagt Inga Rock in Bagdad.
Die Leute hier, die warten, dass die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Und es ist kein gutes Zeichen, dass jetzt die Veröffentlichung mehrmals verschoben wurde. Und es kursieren hier natürlich alle möglichen Gerüchte, wer die Wahl gewonnen hat und wer nicht. Also das sorgt doch für Spannungen in der Stadt.
Und Folgen haben die Verzögerungen auch für die weitere Zukunft des Landes.
Je länger sich dieser Prozess hinzieht, umso mehr verzögert sich am Ende auch die Regierungsbildung, von der alle Beobachter hier ausgehen, dass sie sich ohnehin sehr schwierig gestalten wird, weil es keine Gruppierung oder keine Liste gibt, die über 50% kommt.
Das heißt, auch jenes Bündnis, die Partei, die am meisten Stimmen erhalten hat, muss sich Koalitionspartner suchen, um eine künftige Regierung bilden zu können. Und das, so Inga Rock, werde vermutlich lange dauern. Damit werde ein politisches Vakuum geschaffen, mit Folgen für die ohnehin schon prekäre Sicherheit im Land.
Sie sind das Rückgrat der chinesischen Wirtschaft, des chinesischen Wirtschaftswunders. 230 Millionen Bauern, deren Landstücke nicht groß genug sind, um die eigene Familie zu ernähren. Diese Bauern verrichten deshalb in den Industriemetropolen all die Arbeiten, die den Großstädtern nicht mehr gut genug sind, auf Baustellen, in Fabriken und Haushalten. Fest niederlassen dürfen sich die umherwandernden Bauern in den chinesischen Städten jedoch nicht. Und dieses Wohnsitzsystem hat gravierende Konsequenzen. So haben die Kinder der Wanderarbeiter zum Beispiel keinen Anspruch darauf, eine öffentliche Schule zu besuchen. Nur wenige haben Glück. An manchen Orten errichten Gönner und Stiftungen Privatschulen. Urs Morf hat in Peking eine solche Schule für Kinder von Wanderarbeitern besucht.
Am Stadtrand von Peking, eine Autostunde vom Zentrum entfernt, hat Shi Jinghua, ein reicher Geschäftsmann und einst selber armer Bauernsohn, das Problem auf seine Art angegangen. Er hat eine Privatschule für Wanderarbeiterkinder gegründet. In 4 bunt gestrichenen Klassenzimmern üben je 36 Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren im Chor die Aussprache der chinesischen Schriftzeichen an der Wandtafel. Schulleiterin Zhang Biying sagt, hier haben wir absichtlich tiefe Schulgebühren, die decken nur gerade die Betriebskosten. Die Schule ist nicht gewinnorientiert. Sie fügt an, manchmal nehmen zwar auch öffentliche Schulen Wanderarbeiterkinder auf, aber zu Gebühren, die sich die Eltern mit ihren mageren Löhnen gar nicht leisten könnten. Grund dafür sei das Wohnsitzsystem, das den Wanderarbeitern die feste Wohnsitznahme in der Stadt verbiete. Damit müsse Schluss sein, sagt die Schulleiterin. Den Unterschied zwischen Land- und Stadtmenschen aufheben, das wäre nicht mehr als gerecht, denn sie seien doch alle Chinesen. Es ist 4 Uhr nachmittags, der Unterricht ist nun vorbei, ein Kind nach dem anderen wird von den Eltern abgeholt. Die Coiffeuse Chang hat ihren 6-jährigen Sohn immer an ihre Arbeitsorte in den Städten mitgenommen. Sie sagt, das kostet zwar etwas mehr, aber das sei immer noch besser, als die Familie zu trennen.
Das ist natürlich gut. Die Coiffeuse sagt offen, es wäre gut, das herrschende Wohnsitzsystem abzuschaffen. Alles wäre dann einfacher, die Kinder zur Schule schicken, die Stelle behalten können und nicht immer wieder ins Dorf zurückreisen müssen. Die Hausangestellte Yun Kai Yen hat ihr jetzt 6-jähriges Söhnchen im ersten Jahr nach der Geburt bei den Großeltern im Dorf gelassen. Sie habe das Kind so stark vermisst, dass sie das nie mehr tun werde, sagt Yun und fügt an, wenn das Wohnsitzsystem endlich abgeschafft würde, wäre alles viel besser. Die Putzfrau Xu Jiao, Mutter einer 5-Jährigen, stimmt zu. Kurze Zeit sah es in China so aus, als ob der Wunsch dieser Eltern erhört werden könnte. Denn nur 4 Tage vor Beginn der Jahresversammlung des chinesischen Parlaments druckten 13 Zeitungen, die wohlverstanden der Zensur unterstehen, den gleichen Leitartikel ab. Sie kritisierten das Wohnsystem hart. Es sei ein Anachronismus, der nur das Volk erzürne und abgeschafft gehöre. Doch dann machte Ministerpräsident Wen Jiabao in seiner Eröffnungsrede zum Nationalen Volkskongress die Hoffnungen zunichte. Er sagte zwar, das Wohnsitzsystem solle demnächst in den kleinen und mittleren Städten gelockert werden. Arbeitsort der meisten Wanderarbeiter sind aber Chinas Großstädte und Industriemetropolen. Das Zweiklassensystem bleibt also bestehen.
Für viele Touristinnen und Touristen ist ein Buch entscheidend dafür, was sie in einem Land sehen wollen: der Reiseführer. Er weckt Erwartungen und zeichnet ein bestimmtes Bild eines Landes. Wie beschreiben ausländische Reiseführer die Schweiz? Die Nationalbibliothek hat Antworten. Sie hat in ihren Kellern 30.000 Exemplare gesammelt und nun öffnet sie ihr Archiv. Die Ausstellung «Schweizer Reize», die Schweiz in Reiseführern zeigt, wie sich das Image der Schweiz im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte im Ausland verändert hat oder auch nicht. Romana Costa.
Berg und Tal, Gletscher und Seen – die Landschaft war und ist es, die Touristen in die Schweiz lockt. Bis ins 18. Jahrhundert waren das vor allem Adelige. Reiseberichte dienten damals zur Orientierung, denn Reiseführer gab es noch keine. Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der Französischen Revolution also, machte sich auch das Bürgertum auf Reisen. 1793 schließlich erschien der erste Reiseführer der Schweiz, weiss Beat Gucker, Kurator der Ausstellung.
Johann Gottfried Ebel schreibt den ersten richtigen Reiseführer für die Schweiz, Anleitung auf die genussvollste und nützlichste Art, die Schweiz zu bereisen. Also Nützlichkeit ist drin. Und der ordnet das nun alphabetisch. Und für jeden Ort gibt es nun Informationen, was muss man da sehen.
Informationen zur Region des Genfersees, dem Berner Oberland oder Appenzellerland. Sie sind kurz gefasst, faktenreich. Das Buch ist handlich und robust. Auf der ersten und letzten Seite ein Panorama, dazwischen nüchtern, bloß Text. Das waren die ersten Reiseführer. Mitte des 19. Jahrhunderts folgte der erste Baedeker, auch heute noch einer der bekanntesten Reiseführereien. Das Reisen wurde zunehmend schneller, der Wechsel von der Postkutsche zur Eisenbahn beschleunigte, die Aufenthalte dauerten auch nicht mehr Monate. Immer mehr Illustrationen, Grafiken ersetzen den Text. Interessant, das Bild, das die ersten Reiseführer von der Schweiz zeichnen, habe sich kaum verändert, sagt Beat Gucker.
Dieses erste romantische Bild, wie man die Schweiz entdeckt hat, das merkt man überall, dass das auch immer noch so ein wenig durchschlägt. Es ist das Land der Berge, es ist das Land, wo die Leute halt eben auch in einer traditionellen Art noch leben. Also zum Beispiel in Appenzell wird dann über die alte Demokratie gesprochen. Da gibt es x Reiseführer bis in die Gegenwart, wo das immer noch einfach als Bild zementiert wird.
Der urchige Appenzeller und der eigenwillige Bergler mit der Schokolade und dem Fondue, mit der Uhr und dem Sackmesser. Die Klischees werden von der Tourismusbranche weiter bedient. Im Baedeker ebenso wie in aktuellen Reiseführern für Junge wie Lonely Planet oder Traveller.
je weiter weg eigentlich der Führer produziert worden ist, also zum Beispiel chinesische oder japanische Führer, je klarer wird das Klischee eigentlich. Es sind dann auch immer die gleichen Bilder, oder? Das Matterhorn hat eine Sicht, das ist von Zermatt aus. Man kann den Reiseführer aufschlagen und man weiß, wo man ist.
Ausnahmen bilden da höchstens kleinere alternative Reiseführer. Sie versuchen, diese Klischees zu unterwandern, zeigen auch eine urbane, moderne Schweiz. Seit den 1970er Jahren liegt das Augenmerk auch vermehrt auf einem umweltfreundlichen, sanften Tourismus, weg vom Massentourismus, von der Atemlosigkeit hin zu Ferien mit mehr Ruhe und Erholung, von Wellness bis Wanderferien. Dabei richten sich Orte auf diese Bedürfnisse neu ein. Der Reiseführer hat also direkten Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus.
Jeder Reiseführer führt auch immer dazu, dass man natürlich die Landschaft verändert und die Möglichkeiten verändert. Der Bauer, der dort wohnt, merkt, Moment, da kann ich ein Geschäft machen, oder? Und so ist dieses harmlose Büchlein eigentlich gar nicht so harmlos, indem es auch wirtschaftliche Entwicklungen steuern kann.
Oh, wir sind
Romana Costa über die Ausstellung in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern. Weltweit rauften sich Börsenhändler und viele Aktienbesitzer die Haare noch vor einem Jahr. Die Kurven hatten den Tiefstpunkt erreicht, heute vor einem Jahr. Das Tagesgespräch zur Börsenbass gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Silvan Fischer.
Carlo Janka hat die Gesamtwertung des Ski-Weltcups gewonnen. Er schaffte es dank dem Sieg im heutigen Riesenslalom und weil Benjamin Reich nur Achter wurde. Was bedeutet Carlo Janka der Sieg?
Ja, ich weiß fast nicht, was sagen, aber es macht Spass, so ein Rennen zu fahren und auf dem Niveau. Und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt.
Der Gesandte des Europaparlaments wirft der Wahlkommission in Irak vor, falsche Zahlen in die zentrale Datenbank eingegeben zu haben. Verkehrsinfo DRS von 13.02 Uhr. In der Ostschweiz stocken der Verkehr auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und Attikon wegen einer Baustelle. Zudem ist in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne im Glion-Tunnel wegen eines defekten Lastwagens der rechte Fahrstreifen gesperrt.
Der Absturz war schmerzhaft für Aktienbesitzer. Im Zug der Finanzkrise sagten viele Titel ab. Die Börse befand sich vor einem Jahr am tiefsten Punkt des Jammertals. Wer trotz allem Nerven hatte und vor 12 Monaten Aktien kaufte, hatte Glück und konnte Kursgewinne von bis zu 50-60% verbuchen. Christian Gattiker kennt die Regeln des Börsenpokers. Als Aktienstratege bei der Bank Julius Baer berät er Börsenhändler und Bankkunden. Er ist gleich Gast von Barbara Wittmer.
Das Tagesgespräch.
Christian Gattiker, vor einem Jahr war die Börse ganz unten gewesen, nach der Finanzkrise. Habt ihr dann gemerkt, dass man jetzt unten ist?
Also, wir haben sicher gemerkt, dass wir schon sehr weit unten sind, aber damals hat es sich wirklich so angefühlt, als ob es einfach etwas wäre, was man noch nie erlebt hat. Und dass eigentlich alle gängigen Modelle würden versagen. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ein Jahr später, müssen wir sagen, ja, beispielsweise an diesem Montag vor einem Jahr sind 70% der amerikanischen Privatinvestoren der Meinung gewesen, es ging jetzt nur noch durch ab. Und das ist eben sehr oft dann, wenn also der Tiefpunkt erreicht ist, wenn eigentlich alle verzweifelt sind und dann plötzlich gibt es keinen mehr, der nochmal verkaufen, weil alles draus ist. Und von dem her kann man schon merken.
Also man kann es merken, dass alle verzweifelt sind. Gibt es da irgendwie Datenreihen oder Zahlen, wo man es könnte merken? Oder ist das einfach irgendein Bauchgefühl, wo einem sagt, jetzt ist es auch etwas so weit?
Natürlich gibt's die Intuition, und die ist natürlich eben sehr oft, wenn man so in Extrem hineinkommt, leidet die auch ein bisschen, oder? Und ist verzerrt, oder unterliegt der Tagesstimmung. Also, eigentlich sehen wir es vor allem aufgrund von dem Modell, das eigentlich immer funktioniert hat. Und zum Teil halt einfach auch ganz neue Sachen angezeigt. Also, anstatt irgendwie 100% über dem Normalen, sind sie 200% drüber gewesen. Und man hat einfach gemerkt, jetzt wird es extrem, extrem. Und von dem her, im Rückblick kann man sagen, mal, da ist es nicht kein grosses Risiko mehr gewesen. Damals hat es sich immer noch sehr riskant angefühlt.
Also, die sind doch nicht sicher gewesen, geht es nicht einfach noch weiter nicht sind, wie sie in den letzten Monaten vor dem März, vor dem Jahr ist runtergegangen.
Es war dort im freien Fall gewesen, zwischenzeitlich. Und ob jetzt der SMI bei 4.500, bei 4.000 oder bei 3.500 stoppt. Und das sind dann doch immerhin noch grosse Werte, wenn man es dann umrechnet, die Geld. Das hätte man dann nicht können sagen.
Habt ihr denn noch Angst gehabt? Jetzt geht's. Irgendwie kommt's endgültig nicht mehr gut. Das Finanzsystem kracht endgültig zusammen. Habt ihr auch solche Gefühle erlebt in diesen Tagen?
Ich glaube, diese Gefühle, die sind schon ein bisschen weiter zurück, oder? Es wäre eher Richtung 15 Monate, oder eben dann, wo wir den September 2008 hatten, haben wir das Gefühl gehabt, jetzt weiss man gar nicht mehr, was passiert, wo plötzlich auch die Regierungen weltweit in Panik sind ausgebrochen und haben angefangen, Programme reinschaufeln und angefangen, so einen Aktivismus an den Tag legen, wo man das Gefühl hat, jetzt weiss wirklich keiner mehr genau, was abgeht. Letztes Jahr ist es dann eher in die Richtung gegangen, dass wir, jetzt gehen wir so in ein zweites Japan, oder Japan hat 20 Jahre so eine Deflation, Depression, überhaupt kein Wachstum gehabt, und das war so die Gefühlslage vor 12 Monaten.
Dann jetzt eben plötzlich dreht, Anfang März war der Tiefpunkt da gewesen. Wieso hat es eigentlich plötzlich gedreht?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig, dass das dann am Rückblick auch recht schwer zum Festmachen ist. Und es geht vielleicht auch so, wie Geschichtsschreibung zum Teil läuft, dass dann plötzlich einfach ein Auslöser verantwortlich gemacht wird. Wobei es eigentlich gar nicht einen Auslöser mehr gebraucht hat, weil es ist einfach so viel draussen gewesen, dass es einfach mal hat müssen sich stabilisieren. Und warum der Tiefpunkt? Also wir haben einfach dann vor 12 Monaten gesehen, dass, wo dann die Umfrage ist rausgekommen in den USA, dass eben wirklich die ganze Menge von Leuten das Gefühl hat, es ging jetzt nur noch südwärts, dass man dann plötzlich hat gesehen, dass die Ersten wieder rein kaufen. Und das sind halt in der Regel eben so risikofreundliche oder risikosuchende Investoren. Das sind dann gewisse Profis halt, die einfach mal den Versuch machen und mal schauen, ob es vielleicht einen Boden gefunden hat.
Dann ist eigentlich etwas recht Verrücktes passiert. Wir hatten eigentlich Wirtschaftskrise gehabt. Man hat davon geredet, dass die Wirtschaft schrumpft. Es hat irgendwie mehr Arbeitslosigkeit gegeben. Aber die Börse hat angefangen zu boomen. Irgendwie hat man dann auch den Eindruck bekommen, die Aktien haben sich irgendwie abgekoppelt vom realen Gang der Wirtschaft. Habt ihr auch ein bisschen diesen Eindruck gehabt?
Also sicher, in den ersten Wochen hat es sich so angefühlt, oder? Da haben wir gesagt, ja, das ist jetzt einfach eine Erleichterung, dass nicht gerade alles zusammenbricht. Aber man hat noch nicht daran gedacht, dass es jetzt wirklich besser wird. Aber ich denke, das ist etwas vom Schwierigsten in den Finanzmärkten, auch den Leuten näher zu bringen, dass man halt einfach wirklich vorausschaut. Und wenn die guten Nachrichten reinkommen und alles wirklich sehr gut läuft, und wenn man dann sehr viel von Kunden Anrufe bekommt, sie möchten jetzt Aktien kaufen, dass dann meistens schon das Beste drin ist. Und von dem her hat man eigentlich vom Tiefpunkt her, hat man jetzt im März ziemlich genau quasi den Moment getroffen, wo es nicht mehr schlimmer ist gekommen. Und das ist eigentlich das, was die Börse in der Regel machen. Sie machen im Tiefpunkt, zeigen sie an, dass es nicht mehr schlimmer kommt. Und im Höhepunkt zeigen sie an, dass es einfach nicht mehr besser wird. Und die Niveaus sind dann gar nicht so entscheidend.
Wir haben jetzt vorhin schon kurz angesprochen, wer da ist zurückgekommen, dass sie eine Art Glücksritter waren. Oder sind denn auch schon normale Anleger, die nur ein kleines Vermögen auf der Seite haben, Privatleute, auch schon wieder zurückgekommen an die Börse vor einem Jahr?
Ich glaube, was dort noch schwierig ist zu erklären, ist, dass dort eigentlich gar nicht mehr zurückkommt zu diesem Zeitpunkt. Sondern der erste Effekt, und das ist ganz ein happiger Effekt über die ersten 10, 14 Tage, der erste Effekt ist eigentlich von denen gekommen, die ihre, man sagt, im Profi-Jargon Short-Positionen, das heisst, die leer verkauft haben, die eigentlich auf tiefere Kurse spekuliert haben, dass die plötzlich müssen anfangen, Aktien kaufen, oder mindestens haben angefangen, im ersten Schritt Aktien zu kaufen. Und sehr oft gibt es dann wie ein Domino, das heisst, dass dann plötzlich alle müssen Aktien kaufen, damit sie eben ihre Positionen können decken, wo sie sind gegangen. Und meistens sind die ersten 15-20% in so einer Erholung innen gar nicht unbedingt, dass jemand sich bewusst macht und sagt, jetzt wird's besser, sondern es gibt dann so einen ersten Rumpf, der einfach rein aus dieser Bewegung rauskommt.
Also so gesehen, haben die Spekulanten eigentlich nicht unbedingt wollen auf einen Aufschwung spekulieren, haben sie aber dann gezwungen gewesen durch ihre Positionen, genau. Und haben dann auch mit dem Geld verdient.
Ja, also die Ersten, die noch quasi die ersten 2-3 Tage verwünscht, die haben sicher ihre Positionierung, also das heisst, wo sie noch auf einen BS, auf eine weiter tiefere Kurse spekuliert haben, haben sicher dort noch Geld machen können. Aber der Rest wird es dann auch ziemlich eng, oder? Man redet dort so von einer Quetschbewegung, oder? Und die Letzten kommen dann nicht mehr besonders gut aussehend raus aus dem.
Jetzt die meisten Leute hier in der Schweiz haben Aktien über ihre Pensionskasse. Was für eine Rolle hat die Pensionskasse gespielt bei dem Boom, der vor einem Jahr eingesetzt hat?
Also bei den Pensionskassen kann man sicher sagen, dass sie langfristige Investoren und dort haben wir tatsächlich auch im ersten Quartal vom letzten Jahr haben wir gesehen, dass Einzelne wieder angefangen haben und haben gesagt, so, wir sind so langfristig orientiert, dass wir jetzt sicher nicht mehr abbauen oder eventuell auch aufbauen. Es ist halt auch ein Investor oder eine Investorengruppe, die jetzt nicht auf eine Woche raus schaut und auch ihre Positionen nicht unbedingt jetzt gerade auf einen Tiefpunkt orientiert, sondern die schauen, was so in den nächsten 2-3 Jahren möglich ist. Da haben wir sicher ein paar Käufe gesehen, halt auch schon vor dem absoluten Tiefpunkt. Aber wenn man so die Grösse hat als Investor, wenn man so viele Milliarden reinkommt, dann kann man zum Teil auch nicht einfach an einem Tag solche Positionen kaufen.
Christian Gattiker, jetzt heute dümpelt die Börse ein bisschen. Es war so ein bisschen plus minus null gewesen. Heute Morgen, was ist jetzt euer Bauchgefühl?
Ich glaube, das Bauchgefühl ist im Moment, dass wir eigentlich jetzt er muss auch kurzfristig ein bisschen im Niemandsland sein. Es ist eigentlich so typisch im Quartal. Man hat den Jahresabschluss gehabt im Januar, Februar. Das hat ziemlich Bewegung gebracht, oder? Auf den Einzeltitel. Man hat zum Beispiel jetzt Anfang vom Monat die wichtigste Zahl, die im Moment im Markt ist, die amerikanische Arbeitslosigkeit, haben wir schon durch. Und sehe eigentlich, dass es dort so graduell sich ein bisschen verbessert. Aber jetzt, für die nächsten paar Wochen, werden wir eigentlich im Ungewissen gelassen. Es gibt weder grosse Bekanntgaben von irgendwelchen Zahlen von den Unternehmen noch. Kann man jetzt erwarten, dass man etwas Neues lernt über die Ökonomie?
Also es wäre jetzt mehr so ein Kopfargument gewesen. Was heisst jetzt das für einen Bauch?
Ja, für einen Bauch heisst das an sich, dass man, nachdem man 60% hat gesehen, zum Beispiel in einer Schweizer Aktie, in so einem Index über die letzten 12 Monate, dass man sich schon fragt, oder wie weit kann das noch weiterlaufen? Und ich glaube, die meisten haben eigentlich so im Gefühl, dass es wahrscheinlich jetzt sich schon müsste abflachen und dass man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger sollte werden.
Also eher ein bisschen verkaufen Aktien anstatt kaufen.
Sicher, im Moment ist das so ein bisschen vorherrschend. Ja.
Jetzt als Analyst stützt ihr eure Einschätzungen auf viele Puzzleteile stützen, die ihr irgendwo zusammensammelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den heutigen Tag anschauen, was wären denn jetzt so Puzzleteile gewesen, die ihr besonders genau habt angeschaut und in euer Bild eingeschafft?
Also was sicher heute noch nachwirkt, ist auch die Bekanntgabe von gestern von der Schweizer Nationalbank. Das ist der Geldhüter oder Hüter vom Schweizer Franken, also die legen noch kurzfristig mindestens Zinsen fest und haben sich auch sehr verdient gemacht in der ganzen Krise mit Rettungsaktionen. Hat zum Beispiel auch die Frankenstärke, die für unsere Exportunternehmen irgendwann zu einem Problem wird, früh erkannt und haben sich eben auch gestern wieder dazu geäussert und haben gesagt, sie bleiben dabei, wenn der Franken zu stark würde, würden sie wieder einschreiten. Ich denke, das ist sicher heute noch etwas gewesen, was in der Diskussion war.
Und was für Börsentipps hat ihr denn aus dem abgeleitet?
Das ist dann sicher eine Geschichte, die eher in Richtung vom Schweizer Franken geht, aber wo natürlich auch gewisse Exporteure sollte ein bisschen weniger oder ein bisschen weniger schwieriges Umfeld werden, wenn wir da weiterhin noch einen starken Euro sehen. Also von dem her, unsere Maschinenindustrie, unsere Schindlers und Georg Fischers, also die eigentlich sehr stark in Euroraum rein exportieren und dort sehr viel Umsatz machen, die könnten von etwas profitieren.
Jetzt, wenn wir zurückschauen, innerhalb einem Jahr plus 50-60%. Aber wenn man dann länger zurückschaut, ist man immer noch etwa ein Viertel unter den Höchststand von der Finanzkrise. Habt ihr dann eigentlich auch Kontakt mit Leuten, die Geld verspielt haben, jetzt im Zuge der Finanzkrise, Christian Gattiker?
Also, dort muss ich ehrlich sagen, habe ich vor 10 Jahren, also das heisst, wo wir die Technologieblase hatten, haben wir viel mehr serige Fälle gehabt, dass die Leute sich extrem verspekuliert haben, dass sie nach 20 Jahren Börsenboom viel zu stark in den Aktien investiert waren. Und ich glaube, dort ist dann der letzte Zyklus schon eine grosse Lehre gewesen. Ich habe eher das Umgekehrte gehabt, dass die Leute eigentlich jeweils gar nicht dabei waren. Also wir haben das viel gehabt. Anfragen noch im 2007, aber ist es jetzt zu spät, sollen wir jetzt noch rein? Und dort hat es sehr wenige gegeben, die wirklich das Gefühl hatten, nachdem sie den Aufschwung verpasst haben, dass sie jetzt noch im grossen Stil Aktien kaufen müssen.
Wer hat denn jetzt beim letzten Crash Geld verloren? Sind das nicht mehr die Kleinen gewesen? Nach eurer Beobachtung?
Die haben sicher verloren. Also, das ist klar. Es hat sich dort, gewisse Privatanleger machen es richtigerweise in einem langfristigen Horizont und die gehen dann halt auch auf und ab mit diesen Bewegungen. Ich meine jetzt auch eher, dass man nicht alles Geld auf eine Karte gesetzt hat oder dass sich dermassen in eine Ecke von den Aktien bewegt hat. Ich meine, wenn ihr in der Technologieblase habt, Nestle gehabt, habt ihr eigentlich nicht so viel Geld verloren. Und auch in diesem Zyklus ist es eigentlich, ja, man ist halt mal in den Extremen, ist man mal 20-30% unter den Höchststand gewesen. Aber es war nicht so, dass man überhaupt keine Substanz mehr hatte.
Ihr habt es vorhin angesprochen, wir haben etwa fast 20 Jahre einen Börsenboom gehabt. Es hat fast alles angefangen, Aktien zu kaufen. Es waren nicht mehr nur reiche Leute. Aber es waren auch Banken und Börsianer, die den Leuten das schmackhaft gemacht haben und haben gesagt, mit Aktien verdient man längerfristig immer mehr als mit zum Beispiel einem Sparbüchli. Wenn wir jetzt zurückschauen, minus 13%, wenn ich vor 10 Jahren Aktien gekauft habe, bin ich also immer noch im Minus. Hat das dir alles nicht gestimmt, was dir die Privatleute als Kaufsargument verkündet haben?
Das ist eine interessante Frage, weil man da zum Teil sehr lange Zeithorizont anschaut.
10 Jahre?
10 Jahre ist schon mal eine lange Zeit und man schaut dann noch viel weiter zurück, zum Teil bis 150 Jahre. Und
aber mal so viel lang lebt er fast niemand.
Und das oder? Ist eben genau die Problematik. Und was jetzt auch noch dazu ist gekommen, was passiert, wenn man jetzt einfach in einer Phase drinnen ist, die es einfach noch gar nie gegeben hat. Und dort hat man sicher nach eben 20 Jahren Börsenboom die Risiken vernachlässigt. Und da meine ich jetzt sicher die Bankenwelt an sich, die sich auch daran gewöhnt hat, an die fetten Renditen, aber auch Privatanleger, die natürlich das Gefühl hatten, sie können jetzt hier einfach gratis quasi Rendite reinziehen. Es ist kein Menschenrecht, dass man 8% auf Aktien verdient. Und Aktien ist an sich die Idee, dass das Risiko, das unternehmerische Risiko, kann breit gestreut werden. Aber am Schluss ist es immer noch ein Risiko. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass jedes Risiko, das man eingeht, dass das automatisch auch eine Rendite bringt. Also von dem her, man muss dort schon eine rechte Länge. Und wenn man wirklich im schlimmsten Moment jetzt in den letzten 150 Jahren reinkommt, und dann bis 25 Jahre können dauern, bis man wieder auf dem Einstandspreis
ist. Rückblickend ist man ja immer ein bisschen schlauer, aber wenn wir jetzt zurückschauen, hat es Leute gegeben, die man von Seiten der Banken hat müssen sagen, die sollten nicht Aktien kaufen.
Also da denke ich schon, dass es Leute hat gegeben, die zum Teil halt auch Produkte haben gekauft. Und da haben wir ja einige Fälle oder, von sogenannten strukturierten Produkten.
Durchaus auf Aktien, Anraten.
Auf Anraten von gewissen Beratern. Und dort ist sicher eben auch die Idee von einem Coupon, das heisst von einer Auszahlung, von einer guten Rendite, die sich dort eben auf ein Aktienrisiko bezogen hat. Und das ist den Leuten zum Teil auch zu wenig klar gemacht worden. Ich glaube, dort hat die Industrie schon, also jetzt die Finanzindustrie, müssen Lehrgeld zahlen, dass man dort nicht irgendwo jemandem, der auf sein alte Teil her spart, dass man dem irgendwie 60% in so ein Produkt rein kann buchen.
Christian Gattiker, der hat es vorhin schon angesprochen, die Internetbörsenblase, das ist ja das zweite Jubiläum, das wir diese Woche sehen. Vor 10 Jahren ist dort angefangen, von der Luft rauszugehen. Was ist dort die Erinnerung an diese Zeit von euch?
Das war eigentlich so das Ende von so einer Euphorie, wo die meisten Analysten, die jetzt nicht unbedingt gerade in diesem Bereich drin waren, der Technologie oder in diesen neuen Medien, eigentlich nur den Kopf geschüttelt haben und sich gefragt haben, wie kann man 40, 50, 100 Mal den Gewinn vom Unternehmen im nächsten Jahr, und zum Teil haben die Unternehmen noch nicht mal Gewinn gemacht, wie kann man nur die Hoffnung kaufen? Und das ist jetzt doch in dem letzten Zyklus weniger greifbar gewesen, das Übertriebene und das völlig von jeder Realität Wegstehende bei den Investoren.
Wie ist es denn gekommen, dass die Finanzfachleute den Anleger haben können, das Märchen von dem Internet, wo man irgendwie kann Gold graben, dass sie das Märchen haben können verkaufen? Wie erklärt ihr euch das?
Es gibt natürlich die neuen Industrien und die Unternehmen, die eine neue Industrie bilden. Also ich würde da vielleicht mal als Beispiel Google nennen. Die sind zwar ein bisschen später am Markt gekommen, die sind noch nicht gerade voll da im grössten Hype innen, an die Börse gekommen. Aber die haben im Prinzip etwas Neues erfunden, wie man überhaupt Geld machen kann im Internet, und zwar im grossen Stil. Und die haben pro Jahr haben die wirklich harte Dollars verdient, und zwar mit Zuwachsraten von 40-50% pro Jahr. Also es gibt dort schon die, die auch profitieren.
Aber es hat viele gegeben, die einfach Konkurs sind gegangen, die nie etwas verdient haben, nie etwas gelaufen ist.
Absolut,
und die Leute haben es trotzdem geglaubt.
Die Leute haben es geglaubt, und ich habe Bekannte gehabt, die vorher sich noch nie mit einer Börsenbewertung auseinandergesetzt haben, die sich gegenseitig die Dotcom-Tipps eben von diesen heissen Unternehmen haben zugeworfen. Also dort ist plötzlich irgendwie, ähnlich wie in dieser berühmten Tulpen-Spekulation in Holland im Anfang 17. Jahrhundert, plötzlich haben alle angefangen zu spinnen.
Also alle wollten Tulpenzwiebeln kaufen, weil sie meinten, Tulpenzwiebeln, der Kurs von denen wächst im Himmel. Was kann man denn aus solchen Blasen, die plötzlich geplatzt sind, lernen? Für heute oder für die Zukunft?
Also man kann sicher daraus lernen, dass die Blase, die gerade geplatzt ist, in dieser Form nie mehr wird kommen. Und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 15 Jahren in Amerika beispielsweise eine Häuserblase werden haben. Selbst Technologieunternehmen sind jetzt 10 Jahre später sehr konservativ bewertet, wenn man jetzt die Kennzahlen anschaut. Und von dem her,
Geschichte
auf Tuppe, da nicht mehr spekuliert, Tuppe, aber auf neue Sachen. Wäre vielleicht wieder mal etwas, wo man sich anschauen könnte, aber es ist, meistens dauert es dann doch eine lange Zeit. Und dann geht es meistens eben los, dass plötzlich erstens mal zu viel Geld im System ist. Also das merken wir sehr oft jetzt, wenn man zurückschaut, ist einfach zu viel Liquidität, zu viel Geld, das muss angelegt werden.
Das wäre jetzt eine Situation, wie wir es jetzt gerade haben.
Ja, was einfach jetzt noch fehlt, ist, dass Banken wirklich Kredit vergeben. Ich meine, das, was wir jetzt von den Notenbanken sehen, die wirklich Geld drucken, wie verrückt, und die versuchen, gegenzustemmen, gegen die doch immer noch das schwierige Umfeld. Dort wird es im Moment nicht von den Banken mit neuen Krediten unterlegt oder verstärkt. Und in dem Moment, wo das dann losgeht, wird sicher ein gefährlicher Moment sein, weil dann kommen dann ziemlich grosse Bewegungen.
Christian Gattiker, wenn ich euch so zuhöre, tönt es gleich so, die Lehre aus all diesen Blasen, die wir hatten. Die nächste Blase kommt bestimmt. Wo erwartet ihr sie? Wo werden wir sie sehen? Ist es bei den Rohstoffen, zum Beispiel beim Gold? Ist es bei den Schwellenländern? Wo erwartet ihr sie?
Ja, sicher die beiden Bereiche sind prädestiniert im Moment, weil sie an sich fundamental Sinn machen. Also man sieht, dass da 1,2 Milliarden Leute, und in China allein, oder? Und mit Indien fast noch mal so viele Leute jetzt verstärkt in globalen Markt eingebunden werden und eigentlich auch an Wohlstand gewinnen. Und genau dort kann man dann eben auch erwarten, dass es wieder Exzess wird geben. Es ist natürlich auch die Frage, ob man, wenn man 10 Jahre im Gold so eine Rendite gehabt hat und jetzt auch schon inzwischen wieder salonfähig ist, über Gold zu reden, was ja in den 80er, 90er Jahren ein absolutes Tabu war, weil es einfach nie etwas gebracht hat. Da sagt man schon, dass wir jetzt schon wieder so in Überhitzungserscheinungen sind. Wir sind, meiner Meinung nach, sind wir noch nicht dort. Und ich glaube, man wird da wieder Übertreibungen sehen. Und das ist meistens so, man sieht, dass zu viel Geld reinfließt, dass es nicht mehr Sinn macht, dass es den Boden verloren hat. Und ich glaube, dann muss man dann einfach vorsichtig sein. Aber das kann gut noch 2 bis 3 Jahre dauern.
So gesehen, Börsen können nur funktionieren, wenn sie Blasen bilden, die dann wieder platzen, für dass die nächste Blase wieder von da an sich aufblasen.
Ja, ich glaube nicht, die Lehre daraus ist natürlich schon gewesen, dass man seine Bewertungen und wie man auf die Märkte schaut, dass man das nicht einfach darf über Bord werfen. Man sieht das ja oft, oder? Am Anfang sind die Investoren, wenn die Börsen auf dem Tief sind, sind sie konservativ, dann fangen sie einfach Risiken aufbauen und am Schluss, auf dem Höhepunkt, sind sie dann extrem aggressiv positioniert. Und ich glaube, da muss man schon schauen, dass man irgendwo auch neben dem Bauchgefühl einfach gewisse, auch eine gewisse Ratio, eine gewisse Vernunft walten.
Jetzt gibt es ja schon wieder neben den Aktien ganz neue, moderne Anführungszeichen, Anlagevehikel. Wir reden zum Beispiel viel von diesen CDS. Also man kann eine Art Versicherungsprämie kaufen, wo man sich zum Beispiel dagegen versichern kann, Policen kaufen, wo man sich dagegen versichern kann, dass Griechenland Konkurs geht, obwohl man vielleicht gar nichts mit Griechenland am Hut hat. Was soll denn das?
Es geht an den Finanzmärkten eigentlich immer um die Möglichkeit, das Risiko zu übertragen. Vom einen zum anderen Investor, zum Beispiel von jemandem, der das Risiko nicht nehmen kann, zu jemandem, der das Risiko nehmen kann. Und von dem her sind die Instrumente eigentlich von der Idee also eine gute Sache. Es wird jetzt im Moment eher darüber diskutiert, ob man es eben von der Spekulation her eindämmen sollte. Aber für all die, die eben so eine Anlage haben und die möchten absichern, ist das sicher etwas, was sehr viel Sinn macht.
Geht ihr davon aus, man sollte es eindämmen oder ist das eine gute Sache?
Wir haben die Diskussion haben wir eigentlich in den 90er Jahren schon mal gehabt mit den Optionen. Damals, die sogenannten Derivate, das sind so, Rechte, wo man handelt am effektiven Kauf. Es ist so wie etwas, wo quasi noch ein Schritt zurück ist. Und dort haben wir auch, gerade in der Asienkrise, im 97, 98, hat man, eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und von dem her hat man dort einfach angefangen, gewisse Sicherheiten einzubauen. Und eins zum Beispiel ist, dass man eben, so ein Clearinghouse nennen es die Amerikaner, im Prinzip so einen Zwischenmediator, jemand, der dazwischen steht und sehr stabil ist, zwischen die einzelnen Investoren stellt, das Ganze standardisiert, transparenter macht. Und dann kann man solche Märkte auch besser kontrollieren. Ich glaube einfach, dass da alle sich da quasi über die Theken, über irgendwelche diffusen Rechte zu und her schieben. Das hat sicher jetzt in diesem Zyklus in den letzten 2 Jahren sehr viel Schaden angerichtet.
Besteht Gefahr, dass solche moderne Sachen die traditionellen Aktien verdrängen?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, sehr viele Anleger schätzen eine gewisse Transparenz, dass sie wissen, was sie haben. Dass wenn sie eben in der Novartis investiert sind, dass sie sehen, was das Unternehmen macht und wie es wirtschaftet. Und dann, das ist nicht zu vernachlässigen, hat man im Prinzip mit einem Derivat eigentlich kein Anrecht jetzt, an einer Dividende oder an einer Auszahlung, die die Finanzanlage bringt. Und ich glaube, von dem her wird die Aktie nicht abgeschafft.
So gesehen müsst ihr nicht Angst haben, dass euch die Arbeit ausgeht als Aktienanalyst.
Ich glaube nicht, besonders wenn man noch schaut, wie schwierig das ganze Umfeld ist. Glaube ich, braucht es schon noch irgendwo Interpretation.
Wenn wir jetzt noch abschließend kurz auf das Umfeld schauen. Jetzt haben wir wieder plus minus 50-60% gehabt im letzten Jahr. So wird es ja nicht ewig weitergehen können. Wie geht es weiter?
Wir gehen davon aus, dass wir jetzt so das Beste mal für die nächsten 6 Monate wahrscheinlich schon gesehen haben und dass wir jetzt eher in eine, was Börsianer so einen mühsamen Seitwärtsmarkt nennen. Das heisst, dass wir einfach ein bisschen Auf- und Abwerten haben und dass es eigentlich gar nicht gross richtig hat. Ich glaube, die grösste Überraschung für viele wäre, wenn nicht viel passieren würde, weil nach einem Fall, einem freien Fall im 2008 und einer Erholung im 2009 kann es gut sein und es wäre typisch nach so einer grossen Rezession, dass man eher fällt an dümpeln.
Wir werden es sehen. Danke für das Gespräch, Christian Gatticker.
Besten Dank.
Der Christian Gatticker ist Aktienstrateg bei der Bank Julius Baer und er war Gast von Barbara Wittmer im Tagesgespräch. So viel vom Rendezvous im Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS am Mittag. Nachlesen können Sie alle Berichte und das Tagesgespräch im Internet auf www.drs.ch. Dort gibt es Rendezvous auch als Podcast. Verantwortlich für die Sendung Christoph Wüthrich, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.